D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
London, Berlin, Madrid, Prag, New York. Momentan sind irgendwie jedes Wochenende irgendwo Gay Prides oder CSD-Paraden. Schwule und Lesben feiern Vielfalt, feiern ihre Freiheit. Aus Anlass der CSD-Saison schauen wir heute in Länder, in denen Lesben und Schwulen so gar nicht zum Feiern ist. Zum Beispiel nach Afrika. Diese Studentin aus Uganda, die hat sich als Lesbe geoutet und erlebte den blanken Horror.
Boys plan to rape me.
Junge Männer haben gedroht, mich zu vergewaltigen. Andere haben gesagt, sie wollten mich ausziehen, um nachzusehen, ob ich wirklich eine Frau bin. Ich bin oft geschlagen worden. Sie haben mich aus Lokalen und aus dem Bus geschmissen. Ich lebe in ständiger Angst. Ich habe in meinem privaten Umfeld nie verheimlicht, dass ich lesbisch bin. Aber nachdem ich es öffentlich gemacht habe, ist alles immer schlimmer und schlimmer geworden.
Die Lage von Lesben, Schwulen und Transmenschen weltweit. Unser Thema vom vollen Adoptionsrecht einerseits bis zur Todesstrafe. Vanya, der wird berichten aus seiner Heimat Kasachstan und aus Russland. Dylan, der erzählt uns vom erstaunlich erfolgreichen Gay Pride im chinesischen Shanghai. Und Hasso verrät uns, wie das schwule Verspeckspiel in Deutschland im Jahre 1969 aussah. Und natürlich das Liebestagebuch von Miriam. Herzlich willkommen. Rechte Schläger, die Schwule schlagen, misshandeln und davon dann auch noch Videos ins Netz stellen. Der Homohass in Russland, der hat viele Menschen entsetzt. Klaus Jetz ist Geschäftsführer der Hirschfeld-Eddy-Stiftung des Lesben- und Schwulenverbandes. Die Stiftung, die beobachtet die Lage in Russland und weltweit. Und am 1. Juli hat Klaus Jetz einen Vortrag in Köln gehalten. Und ich habe ihn im Anschluss gefragt, wie ist sie denn jetzt wirklich die Lage in Russland für Lesben und Schwule im Moment?
Sehr schlecht und sie wird sich noch weiter verschlechtern. Das Putin-Regime hat mehrere homophobe und transphobe Gesetze umgesetzt, die sich gegen Menschenrechtsverteidiger, gegen Lesben, Schwule, Transsexuelle im eigenen Land richten. Unter dem Vorwand, Minderjährige schützen zu wollen, gibt es das Propagandaverbot. Es gibt aber auch sowas wie das Agentengesetz. Also alle Organisationen, die mit dem Ausland zusammenarbeiten, die gemeinsam Projekte in Russland umsetzen, sollen sich als ausländische Agenten registrieren lassen. Das betrifft natürlich auch lesbische und schwule Organisationen. Und in der Folge dessen gibt es natürlich Gewalttaten gegen Lesben, Schwule, Transsexuelle in den russischen Städten. Menschen werden zusammengeschlagen, die Polizei verbietet Demonstrationen. Lehrer, die sich gegen dieses Propagandaverbot widersetzen, werden entlassen. All dies trägt natürlich dazu bei, dass die Gewalttaten gegen Lesben und Schwule und Transsexuelle in Russland enorm gestiegen sind.
Wenn man sich Umfragen anschaut, vorausgesetzt, sie sind repräsentativ, dann sieht man schon, es gibt eine große Mehrheit in der russischen Bevölkerung, die eben Schwule und Lesben ablehnt. Wie erklären Sie sich das, dass in Russland, in der Russischen Föderation, doch so ein gesamtgesellschaftlicher Konsens da ist, Schwule, Lesben, Transgender abzulehnen?
Das hat viele Gründe. Natürlich spielt die Kirche eine starke Rolle, die aber in Kooperation und zusammen mit dem Putin-Regime gegen sexuelle Minderheiten vorgeht. Es gibt natürlich auch wirtschaftliche Probleme im Land. Je stärker die wirtschaftlichen Probleme sind, desto größer wird die Rolle beispielsweise der Kirchen.
Wenn man sich die Argumentation der homophoben Menschen dort anschaut, dann kommt auch immer wieder so, das ist was Westliches, das ist dekadent. Also steckt dahinter möglicherweise auch so eine Angst vor westlichen Werten?
Ganz klar, ja. Es gibt ja auch dieses Projekt des Putin-Regimes, Ablehnung des Westens und Bildung einer eurasischen Gemeinschaft der ehemaligen Sowjetstaaten mit Kasachstan und mit Weißrussland zusammen. Und also diese Projekte sind natürlich Ideen, die ganz klar gegen westliche Werte gehen und zielen. Und dem stellt man gegenüber traditionelle Werte Russlands, vermeintlich traditionelle Werte Russlands. Familie wird hochgehoben.
Gibt es auch Länder, wenn man jetzt nach Osteuropa schaut, in denen sich die Situation in den letzten Jahren verbessert hat?
Gibt es auch natürlich, wenn man insbesondere bei EU-Staaten, durchaus in Polen hat sich die Situation zum Positiven gewandelt. Es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz dank der EU, das musste umgesetzt werden, wie in allen EU-Mitgliedstaaten. Es gibt keine Verbote mehr von Demonstrationen, also die Versammlungsfreiheit für Lesben und Schwule, Transsexuelle wird verteidigt. Man hat es der polnischen Regierung ins Stammbuch geschrieben, dass es mit EU-Recht unvereinbar ist, eine Demonstration einfach so zu verbieten. Das hat auch Auswirkungen gehabt in andere Länder, in den baltischen Ländern, also beispielsweise in Litauen Der Baltic Pride findet statt jetzt zum zweiten Mal wieder.
Gibt es einen Kontinent oder eine Weltregion, wo es Schwulen und Lesben besonders schlecht geht, oder kann man das gar nicht so nach Weltregionen sortieren?
Ja, doch, kann man schon. Guckt man beispielsweise auf den afrikanischen Kontinent, dann sieht es ganz, ganz düster aus. Also viele Länder verfolgen Homosexuelle, haben ein Strafrecht. Es gibt auch Todesstrafe in einigen Ländern, die auch angewandt wird. Mauretanien beispielsweise, aber auch Länder wie Nigeria im Norden des Landes oder Somalia in verfallenden Staaten werden auch Homosexuelle hingerichtet. Es gibt Strafrechtsverschärfungen in Uganda beispielsweise, aber auch in Nigeria. Aber es gibt auch auf dem afrikanischen Kontinent natürlich positive Beispiele. Es gibt Länder ohne Strafrecht, Kapverdische Inseln beispielsweise. Ganz sympathisch fand auch gerade ein CSD statt. Ohne Probleme, Südafrika, die Ehe geöffnet und sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität in der Verfassung verankert. Das haben wir in Deutschland noch nicht.
Klaus Jetz über Homorechte im internationalen Vergleich. Er ist Geschäftsführer der Hirschfeld-Eddy-Stiftung. Diese Stiftung kümmert sich um die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgendern weltweit. Den Link zur Stiftung, den findet ihr auf dradiowissen.de unter Eine Stunde Liebe. Und da schauen wir nach China. Dylan, der hat in Shanghai einen der ersten Gay Prides in China mitgegründet. Er verrät uns, wie queeres Leben in China aussieht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Miri ist Single, Ende 20, hetero, kommt aus Dortmund. Sie steht definitiv auf dunkelhaarige, sportlich gebaute Männer. Das haben wir in den letzten Wochen ja schon erfahren dürfen. Gerne auch mal ein One-Night-Stand ist drin. Nur beim letzten Typen, da hat sie leider was vergessen. Die ganze Geschichte erzählt sie euch selbst.
Diese Woche war es zwar sextechnisch mau, also da lief jetzt nichts. Was trotzdem ganz gut war, dass ich meine Uhr wiederbekommen habe. Ich hatte ihn kontaktiert. Hey, sorry, Nacht war schön, aber ich habe meine Uhr bei dir vergessen. Wollen wir uns nicht nochmal treffen? Ganz zwanglos. Ich wollte wirklich nur meine Uhr haben. Er hat mich aber in die Richtung gedrängt, ich koche uns was Tolles und wir können ja ein bisschen was trinken. Und ich habe mir nur gedacht, oh nein. Ich wollte ihn aber auch nicht verletzen. Also er hat sogar einen Salat gemacht. Ich weiß, ihr Frauen mögt immer gerne Salat. Wo ich mir denke, ja gut, du hättest ihm einfach ein Stück Fleisch hinlegen können. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das war auf jeden Fall sehr süß. Einziger Punkt, für ihn vielleicht nicht ganz so positiv. Ich war mit dem Auto da und er hat halt Wein auf den Tisch gestellt, weil er dachte, na klar, Lasagne, Salat, Wein, haha, schöne Musik. Er hat auch gehofft, dass ich da bleibe über Nacht nochmal. Ich habe halt keinen Wein getrunken, ich habe dann Wasser getrunken. Er war aber so nervös, dass er diese ganze Flasche Wein fast geäxt hat und er hat dann noch eine aufgemacht. Ja, und er war wirklich nah betrunken, ohne Ende. Also er hat dann so ein bisschen gelallt, fand ich auch ganz niedlich. Ich habe mir das auch alles angehört, weil ich dachte, komm, Miriam, du bist jetzt nett. Der Mann braucht ein bisschen Zuneigung im Sinne, ich höre mir das an, was er erzählt. Als er mir aber zu nahe kam, wir waren dann auch irgendwann auf der Couch, hat er mich dann auch irgendwann so richtig verträumt angeguckt, ne? Wie das auch manchmal nur Männer können, wenn die betrunken sind und diese Herzchen in den Augen haben. Das war mir wirklich dann ein bisschen zu viel. Ich habe mich dann rausgeredet mit, ich muss jetzt nach Hause. Ich habe mich dann höflich verabschiedet. Man hat gemerkt, er war traurig. Ich habe versucht, ihm das zu erklären. Ich bin auch der Meinung, dass man ehrlich sein muss. Das tat mir natürlich auch alles total leid, dass ich nicht die gleiche Absicht hatte wie er, also sich näher kennenlernen. Also wenn man merkt, okay, One-Night-Stand, und man erhofft sich danach noch etwas, dann wäge ich das immer sehr genau ab. Bei ihm war es aber leider so, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Bei China, da denkt man vielleicht eher an Menschenrechtsverletzungen als vielleicht jetzt an freie Rechte für Lesben, Schwule und Transmenschen. Aber in China, da tut sich was. Es gibt keine Gesetze gegen Homosexuelle und es gibt sogar Pride-Paraden in einigen chinesischen Städten. Einer der ersten CSDs, das war der Shanghai Pride. Und Dylan ist 31, er hat diesen ersten chinesischen Pride mitbegründet und uns erklärt, wie es dazu überhaupt gekommen ist in China.
We started Shanghai Pride 6 years ago. We actually just like 10 days ago, we finished the 6th Shanghai Pride.
Wir haben Shanghai Pride vor 6 Jahren gegründet. Gerade ist das 6. Mal vorbei. Ursprünglich war das nur eine lesbisch-schwule Yahoo-Kommunikationsgruppe im Netz. Dann wollten wir etwas mehr für die Community machen. Hannah hatte die Idee, einen Pride ins Leben zu rufen. Das gab es bisher nicht in China. Wir fanden das gut und haben das einfach gemacht. Es war mehr ein Festival. Es gibt Partys, Podiumsdiskussionen, eine Filmnacht, Ausstellungen und Theater. Also viele verschiedene Sachen.
We have a different kinds of events. We have opening party, and we have a panel discussion, movie night. We also have a theater play. We also have art exhibition. So we have all different kinds of events happening during that time.
Der Shanghai Pride, also ein bisschen mehr dann doch als eine bunte Parade. Ich wollte von Dylan dann mehr über queeres Leben in China wissen, wie offen man in China als Lesbe oder Schwuler leben kann. Zum Beispiel, ob es leicht ist, andere Lesben oder Schwule kennenzulernen.
It's easy, but it's complicated because it's just like any another gay city, you know. It's sometimes hard to find the right one, but I don't think it's hard to meet another gay people.
In Shanghai ist es einfach und kompliziert, gleichzeitig andere Schwule kennenzulernen. Wie in jeder Stadt ist es natürlich schwer, den richtigen zu finden, aber daten an sich ist einfach. In größeren Städten sind die Menschen grundsätzlich aufgeschlossener. Ich bin auf meiner Arbeitsstelle in Shanghai offen schwul. Auch Freunde und Bekannte wissen Bescheid, ich hatte nie Probleme. Es gibt auch Untersuchungen, wie die chinesische Bevölkerung über Lesben, Schwule und Transmenschen denkt. Für einen Dokumentarfilm wurden Leute auf der Straße gefragt, wie sie über die Homo-Ehe denken. Und 90% haben gesagt, klar, wenn das die Leute glücklich macht. Und rund 10% wussten nicht, was lesbisch oder schwul ist. Aber ich erinnere mich auch an einen Moment in dem Film, wo ein älterer Mann über 50 gefragt wurde, was, wenn deine Tochter oder dein Sohn Homo wäre? Sein Gesicht veränderte sich schlagartig. Er meinte, keinesfalls, das geht nicht. Und dann ging der Mann einfach.
55, and then he said, oh, that's fine, as far as they're happy. And then the journalist was asking, what about his own son and your own daughter? And then you can see on the films, his face changed right away. No. And his answer, no, that's not happening. That's no way. And he walked away.
Naja, die Reaktion wäre wahrscheinlich bei uns hier auch nicht unbedingt anders. Trotzdem, Dylan, der sieht die lesbisch-schwule Bewegung in China erst ganz am Anfang. Er wünscht sich noch mehr Sichtbarkeit und auch Support von öffentlicher Seite.
For me, at my personal point of view, I was hoping that more people, company will open to LGBT community.
Ich persönlich hoffe, dass sich mehr Firmen für lesbisch-schwule Menschen öffnen. Manche Personalabteilungen suchen sogar bewusst Lesben und Schwule, weil sie bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Aber ich hoffe, dass wir da noch mehr Unterstützung bekommen. Und ich hoffe auch, dass die Regierung uns besser versteht und uns unterstützt. Das wäre perfekt.
On the other hand, I hope our government will be understanding us more and supporting us more. I think that would be perfect.
Dylan, 31, Chinese aus Shanghai. Er organisiert mit anderen den dortigen Gay Pride. Den Link zum dortigen CSD findet ihr auf dradiowissen.de unter eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen.
Vanya ist 33 und schwul, Theaterpädagoge, kommt aus Kasachstan und lebt seit einigen Jahren in Hamburg. Er hat vor 3 Jahren einen Verein für russischsprachige Lesben, Schwulen und Trans gegründet, Quartira e.V. Er selbst ist aus Kasachstan geflohen, wie viele andere Lesben und Schwule. Sie verlassen zum Beispiel Russland, um in der EU Asyl zu beantragen, zum Beispiel auch in Deutschland. Ich habe Vanya gefragt, warum genau die Menschen ihre russischsprachige Heimat verlassen.
Hinter jedem, hinter jeder steckt da eine Leidensgeschichte, die ich hier nicht so darlegen kann, aber die einfach grausam sind. In 2 der ehemaligen UdSSR-Länder, da gibt es noch Gefängnisstrafe bis zu 5 Jahren Haft für mann-männlichen Sex. Aber auch in den anderen, ich komme gerade aus Tadschikistan zum Beispiel, wo es keine Strafe für Homosexualität gibt, da ist zum Beispiel die Polizei einer der Gefahrenquellen, die Menschen auflauert, die sie dann festnimmt ohne einen Grund und dann alle Nummern in den Handys durchklickt und sagt, sollen wir jetzt deine Mutter, deine Frau anrufen oder zahlst du jetzt, ja? Oder arbeitest du mit uns? Es gibt alles Mögliche, Schlägereien bis hin zu Vergewaltigung, aber auch so eine sanfte Gewalt, wenn zum Beispiel einem Arbeitsplatz gekündigt wird, wenn bekannt wird, dass einer oder eine auf einer Demo war oder privat unterwegs, schwul unterwegs war.
Wie könnt ihr den Menschen in Russland, in Kasachstan, in den ehemaligen Sowjetrepubliken helfen?
Wir können ihnen da gar nicht helfen, auch nicht helfen, nach Deutschland zu kommen. Wir sind nur hier vor Ort, also hauptsächlich in Berlin, aber auch in Bayern und in Hamburg und wenn es sein muss, auch in anderen Städten. Da können wir mit Rat und Tat zu Hilfe stehen. Wir können beim Dolmetschen helfen, bei einem Amtsbesuch. Wir können helfen, Anwälte zu finden.
Wie viele russischsprachige Lesben, Schwule, Transgender gibt es in Deutschland? Habt ihr da einen Überblick?
Wenn wir davon ausgehen, dass ungefähr 2 bis 4 Millionen Menschen in Deutschland Russisch sprechen, dann sind es ja auch ein paar Prozent davon schon, dann sind es Hunderttausende von Menschen. Aber nicht nur sie sind quasi unsere Kunden, in Anführungsstrichen. Auch unsere ehemaligen Landsleute, viele von ihnen haben diese homophoben Einstellungen aus den Heimatländern mitgebracht nach Deutschland. Insofern ist das schon eine Schicht, die viel mit Homophobie zu tun hat. Dann machen wir Workshops mit unseren Landsmenschen. Wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass ein Dialog, dass ein Gespräch möglich ist.
Jetzt sagst du gerade selber, es gibt einfach auch bei Leuten, die jetzt hier leben, aus russischsprachigen Ländern kommen, sehr viel Homophobie. Ein großes Thema waren ja auch diese neuen Gesetze, die in Russland, Propagandagesetz, Agentengesetz, wir haben in der Sendung da auch schon drüber gesprochen. Wie erklärst du dir, dass in den russischsprachigen Ländern so eine starke Ablehnung da ist gegenüber Lesben und Schwulen?
Da gibt es zwei Punkte. Zum einen ist es die Homophobie in der Bevölkerung. Man kann sich schon denken, dass in einem Land, was 70 Jahre lang Sexualität komplett ausgegrenzt hatte aus dem öffentlichen Diskurs, dass es da auch keine Aufklärung gegeben hat und dass Menschen einfach nicht die Informationen gehabt haben und immer noch nicht haben. Dann gibt es da aber auch die sogenannte politische Homophobie, die einfach von den Politikern für ihre eigenen Zwecke missbraucht wird, die damit punkten wollen, die damit ihren eigenen Korruptionsskandal kaschieren. Das ist das andere und das ist das Schlimme. Die spielen da zusammen, die russische Regierung und die Kirche. Auf der Suche nach einer Identität, die in den 90ern nicht gegeben war, in den 2000ern auch nicht gefunden wurde. Was sind wir nur, Ex-Kommunisten oder Slawen oder sonst noch was? Wurde jetzt mit dieser neuen Homophobie eine Identität geschaffen, eine quasi negative Identität? Wir sind alles andere als schwul. Also der Westen wird als homosexuell verdorben, gebrandmarkt und Russland ist quasi ja die einzige wahre Stätte des Christentums.
Vanja Kilber über die Situation in Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Er selber ist auch schon verprügelt worden, weil er schwul ist, sagt er. Das ist ihm allerdings in Hamburg passiert, im Schanzenviertel. Lesben, Schwule und Trans weltweit unser Thema heute. Von Uganda, China und Russland jetzt mal zurück nach Deutschland. Bis 1969 war auch in Deutschland schwuler Sex grundsätzlich verboten. Erst ab 1973 gab es ein klares Gesetz, dass schwuler Sex ab 18 Jahren straffrei ist. Erst vor ziemlich genau 20 Jahren wurde der sogenannte Schwulenparagraf 175 komplett gestrichen. Hasso Müller-Kittnau, der war 1969 gerade mal 16 Jahre alt und unsere Frühmoderatorin Marlies Schaum hat den Saarländer Anfang Juni gefragt, ob er damals 1969 als Jugendlicher denn schon einen Freund hatte.
Ja, ich war frisch verliebt, also 69 war das ein Jahr. Und von daher haben wir die Zeit doch relativ bewusst mitgekriegt.
Und Sie waren beide damals noch minderjährig, oder?
Ja, das war halt das Witzige wegen dieser sogenannten Lex Bundeswehr, dass man also unter 18 waren, beide sowieso straffrei. Mhm. Und wir waren beide unter 18, dann wurde mein damaliger Freund halt 18. Und die Regelung war, wenn eine Person über 18 mit einer Person unter 21, das war dann strafbar. Da sollte man also Homosexualität bei der Bundeswehr ausschließen damit. Und dann wurde er quasi strafbar, weil über 18. Ich bin dann ein halbes Jahr später nachgezogen, war auch 18. Dann haben wir so aus Spaß gefragt, wer ist denn von uns jetzt über 18 und wer ist unter 21? Gut, und 3 Jahre später hat sich dann erledigt, da waren wir beide über 21. Das war eine recht groteske Situation.
Sie sind ja in Saarbrücken aufgewachsen. Wie war das denn damals, so von der Atmosphäre her? Ich meine mal abgesehen von dem, was im Strafgesetzbuch stand. Wie war die Schwulenszene damals in Saarbrücken?
Naja, das war alles sehr überschaubar und auch noch geprägt von der Strafbarkeit. Das heißt, viele Leute haben sich versteckt. Und wenn sie sich überhaupt zu verschiedenen Orten, also Kneipen meinetwegen, getraut haben, dann ganz schnell über die Straße gehuscht, wenn gerade kein anderer vorbeigekommen ist. Natürlich gab es auch da Ausnahmen, aber das war die Regelerscheinung. Und ich kann mich erinnern, ich war so 16, 17, wie ich das erste Mal in eine Schwulenkneipe mitgenommen wurde. Und da musste man an die Tür klopfen. Die Inhaberin guckt zur Tür raus oder öffnet den Vorhang und guckt, wer denn da vor der Tür steht, ob das passend sein könnte. Und dann wurde man eingelassen. Es ging eigentlich nur darum, Schläger, die da Kneipen aufmischen wollten, rauszuhalten.
Haben Sie sowas mal mitbekommen oder von gehört?
Ja, natürlich. Ja? Das kriegt man im Laufe der hat man damals im Laufe der Zeit schon mitgekriegt. Und wegen der Strafbarkeit von 175 haben sich auch viele nicht zur Wehr gesetzt. Also die sind lieber durch einen Hintereingang oder durchs Fenster geflohen, als sich mit den 3-4 Leuten, wenn sie 30 in der Überzahl waren, hätten sie sich erwehren können, zu wehren, weil sie Angst hatten, wenn Polizei kommt, dass sie dann gefragt werden, was machen sie denn eigentlich hier?
Hatten Ihre Eltern Angst, dass ihnen was passieren konnte, weil sie wussten, sie sind schwul und wenn sie da mit dem Gesetz in Konflikt?
Alles andere als einfach. Meine Eltern waren sehr verzweifelt und in der damaligen Zeit, also ich habe später Buchhändler gelernt, gab es vielleicht in Deutschland 2, 3, 4 Bücher, wo das Thema Homosexualität behandelt wurde. Ratgeber für Eltern gab es schon gerade gar keine. An Lesben- und Schwulenverband war auch noch nicht zu denken. Und meine Eltern hatten dann die Hoffnung gehabt, mich nochmal hinzukriegen, indem sie mich in eine geschlossene Jugendanstalt stecken, um dort vor Homosexualität geheilt, Gänsefüßchen zu werden. Und nur der Vortrag einer Frau von der weiblichen Kriminalpolizei, wo sie gemeint hat, naja, dann käme ich ja in die Situation, wo ich lerne, wie man Autos knackt oder Automaten aufbricht. Das wollten meine Eltern dann auch nicht.
Das war dann noch schlimmer.
Und so ist der Geld an mir vorübergezogen.
Sie können heute drüber lachen, aber ich nehme an, leicht war das nicht für Sie damals.
Nein, es war nicht leicht, insoweit als natürlich die juristische Strafbarkeit auch bei allen möglichen Leuten, jetzt nicht unbedingt bei der 68er-Generation, aber bei der Mehrheitsbevölkerung, doch zu starken Ablehnungen geführt hat. Und das hat sich ja erst in den letzten 20 Jahren richtig aufgeweicht. Und so ein Verband wie der LSVD konnte ja auch nicht existieren, solange die Strafbarkeit noch da war. Also man war ja immer quasi so mit einem halben Fuß ein Krimineller. Mhm. Und das war dann die Möglichkeit, dass sich solche Verbände und Gruppen bilden konnten.
Hasso Müller-Kittnau hat noch mitbekommen, als schwuler Sex in Deutschland noch strafbar war. Er hat Marlies Schaum erklärt, wie er die Jahre des Wandels erlebt hat. Heute arbeitet er für den Verein LSVD. Das war eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Danke fürs Zuhören. Euch ein schönes Wochenende. Kritik, Feedback, Ideen gerne an mail@deradiowissen.de.
Deradio Wissen.